Wir haben in dieser Passionszeit die Passionsgeschichte des Leidens Jesu nach dem Johannesevangelium. Da haben wir heute Johannes 13 von Vers 21 ab. Wir können nur hier im inneren Kirchenschiff wegen der Ablagen die Bibeln auslegen, die hinten auf den Stühlen. Die müssen sich dann selber an den Schränken bedienen oder auch auf der Empore, wenn man es da nicht ablegen kann. Das wird auch in Zukunft so sein, wenn wir alles im Psalm miteinander lesen. Seien Sie nicht überrascht. Es ist immer wichtig, dass man beim Gottesdienst eine Bibel dabei hat. Viel, viel wichtiger als das, was der Pfarrer sagt, ist das, was die Bibel sagt. Denn das Wort des Predigers hat nur Sinn, wenn es das Bibelwort auslegt. Wenn es was anderes sagt, ist eh schlimm. Das müssen Sie prüfen. Sie müssen täglich in der Schrift forschen, ob sich's also verhält. So, Johannes 13, Vers 21 bis Vers 30. Jesus und der Verräter. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Amen, Amen, oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an. Und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Das ist heute das Thema unserer Predigt. Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon, des Mannes aus Kariot. So hieß das Dorf, Kariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Das heißt, das Vorhergehende hat also offenbar nur Judas gehört. Es hat Jesus dem Judas gesagt, der ist, er will ihn noch einmal darauf hinweisen. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Wir sind natürlich noch ganz voll der wunderbaren Eindrücke, die wir auf unserer Israelreise gewonnen haben. Wir sind erst heute Abend, heute Nacht spät in Nacht heimgekommen, und was uns ja jedes Mal so begeistert, ist doch, wie sorgfältig und wie genau das Wort Gottes übereinstimmt mit dem, was man sieht. Es geschah alles nach dem Wort des Herrn. Es ist nicht eins von den Worten des Herrn dahingefallen. Man kann mit der Bibel in der Hand alles erforschen und suchen und kennenlernen. Aber bei all diesen Reisen passiert auch immer wieder das andere. Das kennen alle, die schon mal in Israel waren, dass man einen Schock bekommt. Einen Schock, wie selbst die Orte, an denen sich so viele ereignet hatte, wie diese von allerhand Menschenwerk umgeben sind. Da haben viele liebe Leute in frommer Verehrung alles drumherum gebaut und haben Kirchen und Verehrungsstätten errichtet. Und es kommt einem manchmal ganz fremd dann vor und man fühlt sich dort gar nicht mehr wohl. Und es ist wirklich so, dass es einen ärgern und abstoßen kann. Es hat manchmal den Anschein, dass man sagt, ach, das ist wie wenn man so eine Kühlerfigur vorne drauf macht aufs Auto. Da will offenbar immer nur jemand, will da was hantieren, kann man euch helfen. Wollt ihr zur Kinderkirche? Geht nur zur Kinderkirche, ist doch wunderbar. Bloß nicht beim dritten Teil, da geht er lieber jetzt schon raus und das ist schön. Da war wunderbar euer Blasen. Jetzt springt nur, dass er noch die Geschichte mitbekommt. Ganz toll. Was eigentlich viel wichtiger ist als all das Abstoßende, dass man das Wort Gottes wieder hört. Und auch auf solch einer Reise ist uns so gegangen, dass wir beim Hören des Wortes Gottes einfach den größten Eindruck hatten. So unmittelbar und direkt redet Gott, der Herr, zu uns durch sein Wort. Und so redet er heute zu Ihnen durch sein Wort. Und da steht jeder ganz allein. Und so wie wir gerade gesungen haben, schönster Herr Jesu, ich wollte, dass es bei Ihnen jetzt auch so eine Zwiesprache mit Jesus wird. Alles andere zurücktritt. Jesus, ich will dich sehen. Ich will dich erkennen mit deinem Wort. Ich will dich verstehen. Rede. Mit deinem lebensspendenden Wort. Was mir zuerst auffällt an diesem Abschnitt, das ist, wie Jesus an seinen treuesten Freunden leidet. Die Passionsgeschichte beschreibt das Leiden Jesu. Jesus leidet. Wir können es aus der Passionsgeschichte ja in den einzelnen Stufen nacherzählen, wie sie ihn ans Kreuz nageln. Man kann es ja etwa in dem Jesus-Film kaum mit ansehen, wie sie ihm die Nägel durch die Hand durchtreiben, wie Jesus dort in der Hitze der Sonne hängt, wie sie spottend dran vorübergehen, wie die Legionäre Jesus foltern und quälen, wie sie ihm die Dornkrone ins Gesicht drücken. Aber wissen Sie, wo der Gipfel der Leiden Jesu war? Also jetzt kommt das, was ich empfinde, ist meine Deutung. Prüfen Sie es an der Schrift. Der Höhepunkt der Leiden Jesu war in dem Abschnitt. Als Jesus miterleben muss, dass seine treuesten Freunde ihm untreu werden. Das ist allerschwerste Not. Dass Jesus nicht einen Getreuen in dieser Welt gefunden hat, nicht ein menschliches Herz, auf das man sich verlassen kann. Und ich behaupte jetzt, das ist noch viel schlimmer als die Folterschmerzen am Körper. Das ist noch viel schlimmer als die Todesqualen. Da fängt ja unser Abschnitt so an im Vers 21. Jesus wurde betrübt im Geist. Jetzt dürfen Sie selber Bibeldeutung mitmachen. Da bleibt ja ein Raum des eigenen Ermessens. Immer wie wir auch bei unserem Bibellesen das versuchen zu verstehen. Deshalb ist es gut, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben. Was meint da das Evangelium? Jesus ward betrübt im Geist, also in seinem Geist, in seinem Innern, in seiner Seele, könnt ihr ja meinen. Nach meinem Verständnis meint es etwas anderes. Jesus war betrübt im Heiligen Geist. In der Fülle der Gegenwart des ewigen Gottes. Als er noch einmal miterleben muss, wie der Mensch von Anfang Gott verstößt und Nein zu ihm sagt, diese Ablehnung Gottes. Ich will dich nicht haben. Einer unter euch wird mich verraten. Der Heilige Geist hat Jesus die Augen geöffnet, dass er plötzlich sehen kann. Und das war das allerschlimmste Leiden. Sie kennen alle das berühmte Bild von Leonardo da Vinci vom Abendmahl Jesu. Haben Sie es auf das hin mal angeschaut? In Haigerloch hat ja der Maler Schütz eine Kopie gemalt, in dortigen evangelischen Kirchen. Ich weiß, vom Künstlerischen her ist das verpönt, wenn man eine Kopie macht. Aber da müssen Sie nicht bis nach Rom fahren, um es nochmal anzusehen. Aber hier haben Sie einen guten Druck zu Hause, in einem Buch. Und dann sehen Sie, wie die Jünger alle ganz betroffen dreinblicken und selber erschüttert sind, dass das geschehen kann. Sie, die doch so viel mit Jesus erlebt haben, wir machen es uns ja immer wieder an dem Abschnitt ein bisschen leicht und sagen, ja, ja, der Judas, es gibt eben überall einen falschen 50er drunter, nicht? Und da war eben einer von denen und der Judas, und überall hat man ein schwarzes Schaf und der Judas war eben das schwarze Schaf. Und wir vergessen dabei, dass alle Jünger doch Jesus verraten haben, auf ihre Weise. Sie haben ihn verlassen, sie haben ihn verleugnet. Und so wie man das dann an den Städten der Verehrung Jesu in Israel erlebt, wo die Menschen Jesus auf ihre Weise verehren und Jesus so für ihre Sache nehmen wollen, um ihre Kirche aufzupolieren und ihre Klöster und ihre Frömmigkeit und ihre Heiligkeit. Da ist ja nichts mehr da von der Nachfolge, vom Hören des Wortes. Warum ist das bloß immer wieder so, dass Menschen Jesus verraten und preisgeben und in der Menschenhände überantworten? Einer unter euch wird mich verraten. Das tut Jesus weh. Das tut Jesus furchtbar weh. Einer unter euch Treuen, die ihr so viel erlebt habt, ihr habt die ganzen Machterweise miterlebt. Gerade im Johannesevangelium davor steht es doch noch, wie der Lazarus vom Grab auferweckt war, als sein Leib schon in die Verwesung übergegangen war. Und jetzt schon kippt ihr Glaube um? Und wenige Stunden später hat sich der letzte der Jünger irgendwo versteckt, aus Angst, und gibt die Sache Jesu für verloren. Ach, was sind wir doch für untreue Leute? Und was hat Jesus für eine Not mit seinen Leuten? Wissen Sie das, dass die Christen die große Blamage sind und dass Jesus eine große Not mit seiner Gemeinde hat, mit der kann er keinen Staat machen. Das ist ein Wort für uns, die wir uns heute versammeln, hier im Gottesdienst. Jesus leidet an seinen treuesten Freunden, das ist ein Passionsleiden. Und wenn man erst dran denkt, wie oft wir schon das Wort Jesu umgedreht haben, die Gebote Gottes nach unserem Geschmack umgeformt haben, angepasst haben unser Denken. Und wie wir sagen, ich will das selber machen, ich brauche niemand. Wie wir uns von Jesus losgerissen haben, unseren Weg selber leben wollten. Wir verstehen doch den Judas. Aber jetzt möchte ich einen zweiten Punkt anfügen. Das Menschenherz ist ein unheimlicher Abgrund. Also Jesus sagt, einer unter euch wird mich verraten. Wissen Sie, was ich gesagt hätte? Ich hätte ganz flott dazwischen gequatscht und hätte gesagt, ich nicht. Hat ja Petrus dann auch so gesagt. Nee, also Verleugnung kommt überhaupt nicht in Frage. Interessant ist doch, dass in diesem Augenblick, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, da heißt hier, es wurde ihnen bange. Es wurde ihnen bange. Offenbar zum ersten Mal ist ihnen richtig. Bewusst geworden. Jeder von uns ist zur schmählichsten Schandtat letztlich bereit. Wir sind alle wankelmütige und untreue Leute. Und der Schrecken fällt über sie. Wissen Sie, was mich heute viel mehr erschreckt, dass das unter Christen so selten geworden ist. Ich kenne unter Christen sehr viel mutige Leute, die sagen, ich will die Welt verändern und ich will gut sein und ich will die Gebote Jesu verwirklichen, das kann ich. Ich muss mich nur bemühen und da plant man alles und man braucht Jesus gar nicht mehr dazu. Ein Christentum ohne Jesus hat man da zusammen, sich zusammen geschaffen. Dass die damals alle bange wurden, erschraken und auf einmal merken, mein Herz ist so korrupt, mein Herz ist so falsch, mein Herz ist so gefährlich. Also ich hätte auch noch verstehen können, wenn die Jünger so der Reihe nach gesagt hätten, ja, ja, Herr Jesus, ich weiß schon, wer es ist. Das ist der Petrus, der ist so ein Hektiker, der macht das sicher wieder. Oder die anderen sagen, der Johannes, das ist so ein emotionaler Typ, auf den ist so wenig Verlass. Wenn da die Stimmung umschlägt, der Johannes, das ist bestimmt der, der dich verrät. Wir sind ja so schnell dabei, den Finger auf andere zu zeigen. Aber dass sie fragen, nicht nur, Herr, bin ich, Herr, wer ist, Herr, wer? Ich könnte es doch sein, eigentlich kann es jeder von uns sein. In uns allen steckt die Judasart drin, dass wir Jesus ausliefern. Das heißt mal im Johannesevangelium, Jesus wusste, was im Menschen war. Erschreckt Sie das, wenn Jesus alles weiß, was in Ihrem Herzen drin ist, an Schwerem, an Bösem? an Fiesem und Gemeinem. Jesus wusste, was im Menschen war. Ich möchte Ihnen sagen, das ist ein ganz großer Trost. Wenn Jesus das alles weiß, und er hat sogar die schändliche und gemeine Tat des Judas, und die war wirklich furchtbar, eingebaut zum Heil der ganzen Welt. Und er hat daraus Segen gemacht. Wenn das Jesus sieht, was kann er erst daraus machen? Was kann er erst aus unserem Leben machen? Das ist doch wunderbar. Ich möchte, dass wir dort wieder stehen bleiben und sagen, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du kennst alle meine Wege. Wir können im Gottesdienst sitzen, im Augenblick, wo man eigentlich hören will aufs Wort, dann kommen alle bösen Gedanken durch unseren Kopf. Dann spüren wir oft, wie wir hin und her gerissen sind von allen unheimlichen Einflüssen. Jesus weiß es. Ist das nicht Trost? Jesus weiß es. Und er kann daraus großes Heil schaffen. Er hat aus der schlimmen Tat des Judas noch Heil für die Welt geschaffen. Aber das Entscheidende ist doch, ich muss auf Jesus blicken. Der Einzige, der mich retten kann, und ich kann es Ihnen nur so sagen, Sie können sich nicht selber retten. Kein einziger Mensch hat sich je schon selber retten können. Nur Jesus kann uns befreien. Jesus ist kommender, starke Erlöser. Bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Der Einzige, der uns frei machen kann von den Versuchungen, ist doch Jesus. Der Einzige, der uns bewahren kann, ist doch Jesus, der Herr. Auf den muss man blicken, auf den muss man schauen, den muss man sich anvertrauen. Ich habe oft die Befürchtung, dass unser Glaubensleben in diesen Tagen, in unserer Zeit, am Ende des 20. Jahrhunderts, sehr seicht geworden ist, oberflächlich. Sprechen Sie noch so in der Stille, wenn Sie vor Gott sein Wort lesen. Herr, bin ich's? Bin ich der, der deiner Sache den Schaden zufügt? Wenn ich da oben stehe und dein Wort predige, dass ich anderen predige und selbstverwerflich werde. Herr, bewahre meine Herzen und Sinne in dir. Der Einzige, der mich durchretten kann, bei dem Heil ist, ist doch der Herr. Und dann fällt auf einmal auf, dass in der ganzen Geschichte der Christenheit das ja immer wieder die großen Leuchtpunkte waren. Dort in der Passionsgeschichte hat es angefangen. Wie war das in der Reformation, als ein Einzelner in der Stille über dem Lesen des Wortes Gottes damals in seiner Mönchzelle geforscht hat, in dem Erschrecken über dem heiligen Gott. Und ich kann es immer nicht mehr hören, wenn man sagt, die Frage nach dem gnädigen Gott ist doch nicht eine Frage, die den modernen Menschen interessiert. Das hat einen Menschen in der Moderne so wenig interessiert wie im Mittelalter. Das interessiert nur Menschen, deren Gewissen aufgeweckt ist. Es hat einst einen Ludwig Hofacker umgetrieben, dass er vor der Gemeinde stand und über das eine Thema nur gesprochen hat, wie kann ich vor dem heiligen Richter bestehen? Ich, der ich ein Mensch bin, voller Schuld und voller Sünde und voller Übertretungen und voller Missetat. Da sehen wir ins Abgrund unseres, in den Abgrund des menschlichen Herzens hinein. Aber da entdecken wir auch den Heiland Jesus, der aus diesen Jüngern etwas ganz Tolles machte. Wir sind bei einem letzten Punkt. Es ist ein ganz herrliches Freuden- und Trostwort, was hier dasteht. Warum denn? Herrliches Freuden- und Trostwort. Jetzt müssen Sie einfach in Ihre Bibel gucken, ob das stimmt, was ich sage. Das Kapitel 13, aus dem unser Abschnitt entnommen ist, fängt so an im ersten Vers. Wie Jesus die Seinen geliebt hat, und die Seinen, das war auch ein Judas Iskariot, so liebte er den Judas bis zum Ende. Können Sie das fassen, dass Jesus einen Judas liebt bis zum Schluss? Er gibt keinen auf. Und dann läuft den Judas hinaus und sagt, Schluss, ich will nichts mehr mit ihm zu schaffen haben. Er muss die Brücken abbrechen. Aber Jesus hat noch nie die Brücke abgebrochen. Es ist mir immer eine Not, wenn wir über Judas reden, dass besonders die Schwermütigen unter uns die psychisch Belasteten ganz besonders unter der Not leiden, dass sie nur das Wort Judas hören und gar nichts anderes mehr denken, und dann rausgehen sie, heute haben sie über mich gesprochen, dass ich verdammt bin. Und ich rufe es Ihnen noch einmal zu, und Sie können es nicht überhören. Im ganzen Evangelium steht drin, Judas war der Einzige nach der Schrift, der es um des Evangeliums willen erfüllt musste. Ich kann nur danken, dass Judas den Part erledigt hat und ich nicht mehr der Judas sein muss. Für alle anderen steht die Gnade Gottes offen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber lass doch die Liebe Jesu in dein Leben. Schlag doch die Tür nicht zu und renn nicht in die Nacht hinaus. Wie viele brechen selber die Brücke ab und reißen sich los von Jesus. Für die war das mal eine Erinnerung. Ich war auch mal im Bibelkreis in meiner Jugend. Wissen Sie, dass das Sie einzig durch Ihr Leben tragen kann, dass Jesus Sie liebt bis ans Ende. Lassen Sie mich kurz einen Augenblick noch mal stehen bleiben, was das war bei Judas. Wir können ja das Geheimnis nicht lösen. Eins dürfen Sie nicht sagen, dass Judas das tun musste. Gott hat nie einen Menschen verdammt Böses zu tun. Das ist nicht wahr. Gibt's nicht. Da haben Sie was Falsches sich zusammengelegt von der Vorherbestimmung. So steht es nicht in der Bibel drin. Und es steht auch beim Judas nicht als Malzeichen über seiner Stirn geschrieben, dass er so sein muss. Wir können es dann schnell aufzählen und sagen, ja, aber der Judas war doch schon als Kassier unzuverlässig. Sagen Sie, wer von Ihnen kann den ersten Stein werfen ohne Sünde? Sie sagen, in meinem Leben war nichts drin, so wie beim Judas ein Wunderpunkt drin war. Beim einen ist Geld und beim anderen ist der Sex und beim dritten sind es Stolz und Hochmut und Eigenbrödelei und Neid und Missgunst. Und wer kann da den Stein werfen? Wir haben alle so Punkte. Sondern das Schlimme war doch, dass Judas einen anderen Jesus haben wollte. Er wollte nicht den Jesus, der ans Kreuz geht. Er wollte den schwachen Jesus nicht. Man kann es kaum glauben, dass ihm für uns ein lächerlicher Betrag von 30 Silberstücken was Habhafteres war. Da hat man wenigstens was in der Hand. Er wollte von Jesus mehr haben. Vielleicht folgen wir Jesus nur so lange, wie wir gesund sind, solange wir Vorteile von ihm haben, solange er Wunder tut. Und wenn Jesus uns durchs finstere Tal führt, dann murren wir gegen ihn. Verstehen wir den Judas? Ich will nichts mehr mit Jesus zu tun haben, wenn er mir meine Wünsche nicht erfüllt. Ich kann nicht deuten, was es bei Judas war. Die Bibel ist ganz gewiss offen, aber da muss er irgendwo gelegen haben. Er hat einen anderen Jesus gewollt, er war enttäuscht. Dann hat er gesagt, der soll sterben, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und man kann nur so sagen, wer Jesus von sich stößt, richtet sich. Das ist ein ganz großer Ernst. Aber Jesus bietet diesem Judas noch das Brot. Es ist wie beim Passamahl, lassen Sie mich einen ganz einfachen, modernen Vergleich wählen. Sie kennen das Fondue-Essen, wo man so ein Brot in so eine Suppenschüssel eintaucht. Das war beim Passamahl so etwas Ähnliches. Und Jesus reicht ihm das Brot. Und für uns alle klingt ja noch viel mehr mit. Das war das Einzige, was er fassen kann. Jesus geht nicht auf die Wünsche des Judas ein, was er auch will. Aber er gibt sich noch einmal sich selbst, für dich in den Tod gegeben, auch für Judas. Und darum dürfen Sie es nicht sagen, als ob ein Judas nicht bis zum Schluss die ausgestreckte Hand Jesu hat. Aber man muss sie ergreifen, man muss sich lieben lassen, wie Jesus die Seinen geliebt hatte. So liebte er sie bis ans Ende. In Kapernaum hat ja Jesus nach der Speisung der 5000 diese unvergleichliche Rede übers Brot gehalten, weil sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da die erste Spannung war. So hat es auch Otto Riedmüller in seiner unvergleichlichen Auslegung der Passionsgeschichte gedeutet. Er sagt, da ist beim Judas der erste Bruch gekommen. Er will einen König haben, der herrscht. Etwas, was in der Welt groß ist und mächtig ist. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird nicht mehr hungern. Judas, nimm doch das Brot. Und er nimmt es und rennt davon. Er isst sich zum Gericht. Und ich darf Ihnen sagen, so müssen Sie es nicht machen. Sie sind freier Menschen, können wählen. Sie dürfen das Angebot Jesu annehmen und sagen, für mich ist er gestorben. Ja, darum ist Jesus in die Welt gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir freuen uns, dass die Passionsgeschichte eine Freudenbotschaft ist, ein rettendes Evangelium, das selig macht alle, die daran glauben. Jesus sagt, komm, nimm, für dich habe ich diese unheimlichen Tiefen durchlitten. Jetzt lass doch das los in deinem Leben, gib dich ganz mir hin und lass dich in meine Liebe einhüllen. Wir haben vorhin das Lied gesungen, schönster Herr Jesus, dich will ich lieben, dich will ich ehren. Das ist Glauben. Ich will gar nichts anderes mehr, als dir leben, dir mich hingeben. Und dann sehe ich diese Menschen, zuerst diese Jünger Jesu, die aus diesem erschrockenen Gewissen, so hat es in den Bekenntnisschriften der Reformation geheißen, der Augsburger Konfession, alle Lehre muss durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Wer da einmal hindurchgegangen ist durch das erschrockene Gewissen, Herr, meine Sünde drückt mich und ich leide darunter, der erfährt seine Liebe und seinen Frieden. Und er darf sich dran freuen, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und wenn dein Blut nicht für die Sünde rede, wo soll ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Und diese Männer wurden, als sie auf Jesus blickten, ihm vertrauten, zum Segen für die ganze Welt. Wissen Sie, wie ihr Leben für viele Menschen Frucht bringen kann, wenn sie Raum geben für die Liebe Jesu. Er hat alles für mich getan. Ich will nur noch für ihn leben. Und ich will ihm gehören im Leben und im Sterben. Amen.